Er liebt sie einfach. Das ist eine tolle Aussage, wenn man das von einem Mann sagen kann. Er liebt sie einfach. Er liebt sie. Das ist der Titel eines Beitrags im Heft Grischmon für diesen Monat. Und da werden immer Lebensgeschichten und Beziehungssituationen von Menschen herausgestellt, ganz kurz. Und die beiden, um die es diesmal geht, okay, du musst weiterdrücken. Trotz Test verlässt uns der Präsentationsstick wieder. Genau, die beiden, um die es geht, das ist das Bild, das da dabei war. Und ich lese uns mal den Artikel vor, der ist ganz kurz. Er liebt sie einfach. Anil, 45, und Matu, 39, in Indien, verlobten sich vor 20 Jahren, nachdem ihre Ehe arrangiert wurde durch ihre Eltern. Ein junger Mann, der in Matu verliebt war, schüttete ihr in einem hemmungslosen Wutanfall Säure ins Gesicht. Sowohl Matus als auch seine eigenen Eltern sagten zu Anil, dass er die Verlobung lösen und die Hochzeit absagen dürfe. Aber er lehnte das ab. Was passiert ist, ist passiert, sagt er. Schaltest du kurz weiter? Es ist das Herz eines Menschen, das du liebst, und nicht sein Gesicht. Wenn das Gesicht schön, aber das Herz hässlich ist, ist es keine Liebe. Das heißt, wenn du mit jemandem zusammen bist, der zwar schön ist, aber dessen Herz hässlich ist, und du bist mit ihm zusammen, dann wird es wahrscheinlich nicht Liebe sein, das dich da vorwärts treibt an diesem Punkt. Und die Haltung von Anil, die hat mich sehr berührt. Ich fand das sehr beeindruckend und sehr bewegend, wie er darauf reagiert hat, auf diese Situation. Welche Liebe hat dieser Mann zu dieser Frau? Er kannte sie doch vorher, so wie sie ausgesehen hat. Und jetzt, nachdem sie verstümmelt war, hält er trotzdem an dieser Beziehung fest. Er hatte sich in diese Frau verliebt. Sie war damals 19. Er kannte ihre Augen, er kannte ihr Lächeln, er kannte ihre Mimik. Er wusste, wie sie ihn anschaute. Und dann hat dieser Säureangriff das einfach alles zerstört. Und das Ziel dieses Angriffes war klar. Es war klar, ihre Schönheit zu zerstören, sie als Mensch zu zerstören, die Beziehung der beiden zu zerstören, die sie miteinander haben. Und für beide Elternteile war das selbstverständlich scheinbar. Sie haben nicht mehr von Anil erwartet, dass er an dieser Beziehung festhält. Also seine eigenen Eltern, das ist noch nachvollziehbar, aber auch die Eltern der Braut geben ihn da frei und sagen, du musst sie nicht heiraten. Für die Eltern war klar, dass diese Beziehung keine Zukunft hat und damit beendet ist. Und ich denke, Matu hat damit fest gerechnet, dass Anil diese Beziehung beenden wird in dieser Situation. Und wie sehr muss sie sich gefreut haben und einfach dankbar gewesen sein, als Anil bekannt gibt, dass er diese Verlobung nicht auflösen wird. Und wie groß muss das Staunen und die Überraschung der Eltern gewesen sein, dass Anil trotzdem Ja sagt. Weil er den ganzen Menschen sieht. Und ich finde das bewundernswert und es ist ein Beweis dafür, wie mächtig die Liebe sein kann. So geliebt werden, das wünschen wir uns doch alle, oder? Geliebt sein, wie wir sind. Dass eben es nicht darauf ankommt, wie ich aussehe, was ich anhabe, wie viel Geld ich verdiene, wie gebildet ich bin, wie leistungsfähig ich bin, sondern dass man eben mich sieht als Mensch, auch meine inneren Werte sieht, mein Herz sieht. Angenommen, akzeptiert sein, dazugehören, so wie ich bin. Und die Frage, die sich bei der Aussage Anils bei mir aufgedrängt hat, ist, wie beurteilen eigentlich andere mein Herz? Wie ist denn mein Herz eigentlich? Ich finde es immer gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Ist es ein schönes Herz? Ist es ein liebenswertes Herz? Und was ist denn dann, wenn mein Herz eben nicht schön ist? Was ist denn dann? Und woran messe ich das denn? Und woran messen andere das? Woran erkenne ich es, ob mein Herz schön ist oder nicht? Und Jesus wird in eine Diskussion verwickelt, bei der es im Grunde eigentlich um unser Herz geht. Und wie Gott unser Herz beurteilt. Genau. Das steht in Markus Kapitel 7. Und ich lese uns die Verse 21 bis 23. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Also ist unser Herz aus Gottes Perspektive kein schönes Herz. Es ist nicht rein, es ist schmutzig, es ist unaufgeräumt. Es gibt da Dinge, die da nicht hineingehören und die dort nicht sein sollten. Es ist ein hässliches Herz. Und wenn wir uns in dieser Welt umschauen, dann sehen wir die Punkte ja, die Jesus hier aufzählt, die können wir ja sehr wohl sehen, aber trifft es dann auch auf mich zu? Also ich stehle nicht, ich bringe niemanden um, ich bin meiner Frau treu, ich bin nett und hilfsbereit zu meinen Nachbarn und Arbeitskollegen, meistens auf jeden Fall. Also eigentlich bin ich ja kein schlechter Kerl und auf jeden Fall bin ich besser als manch anderer, der hier rumläuft. Aber ist es der richtige Maßstab? Ist es das, woran ich mich messen kann? Also um richtig vergleichen zu können, brauchen wir ja in der Regel immer eine Referenz. Wir brauchen ein Modell, wir brauchen ein Exemplar, wir brauchen etwas, das klar macht, so sollte es eigentlich sein. Ja. Wenn es ums Messen und um Messeinrichtungen geht, da gibt es ja dann zum Beispiel das Urmeter oder das Urkilogramm, an dem man dann jede Waage oder jede Messeinrichtung kalibriert und woran sich jede Messeinrichtung messen lassen muss. Wir hatten mal vor Jahren einen Autounfall, da ist uns hinten einfach jemand Vollgas in den Kofferraum reingefahren, das war alles reingedrückt, reingebogen. Und als das Auto in der Werkstatt war, war das ja dann nicht so, dass der Karosseriebauer dann einfach irgendwie da wieder einen Kofferraumdeckel hingemacht hat und hat ein paar Lichter reingeschraubt und hat halt geguckt, dass es so einigermaßen dicht ist und nicht reinregnet, sondern er hat das Auto so wieder in Stand gesetzt, wie es der Konstruktor ursprünglich gedacht hatte. Er hat es so gerade gezogen, er hat die Bleche wieder so hingemacht, hat neue verwendet und dann sah das Auto am Schluss genauso aus, wie es vorher auch war. Und ich denke, das war bei Mattu auch so. Da gab es ein Bild, wie sie vorher war und der Erfolg jeder Schönheitsoperation, der musste sich an diesem Bild messen lassen. Daran wurde das Vorher und das Nachher beurteilt. Gibt es für unser Herz auch ein Vorher und ein Nachher? Und wenn, wer kann denn beurteilen, wie es sein müsste? Was es an Schönheitsoperationen bräuchte? Gibt es denn jemanden, der das Original kennt? Und die Bibel sagt, dass Gott derjenige ist, der das Vorher kennt, wie das Herz ursprünglich war, denn er hat uns geschaffen. Er hat uns ihm ähnlich gemacht. Er hat uns ein Herz gegeben, das wie sein Herz war. Aber es gab einen Säureanschlag auf unser Herz und den haben wir dummerweise auch noch selber verübt. Als der Mensch im Paradies beschloss, ohne Gott leben zu wollen und sich selber zum Maßstab gemacht hat, da hat er die Beziehung zu Gott, die das Ziel und der Sinn unseres Lebens ist, die hat er damit zerstört. Und die Säure, die Bibel Sünde nennt, hat unser Herz zerfressen und entstellt. Seitdem ist es mit unserem Herzen so wie mit dem Gesicht von Mattu. Es gibt wenige Stellen, da kannst du noch erkennen, wie schön es ursprünglich war. Zum Beispiel eben in so einer Reaktion wie die von Anil. Der sagt, ich sage trotzdem ja. Wo du erkennen kannst, hey, das war wirklich mal wunderschön an dieser Stelle. Und dann gibt es aber doch einfach große Bereiche, da ist fast nichts mehr davon übrig. Es ist schon sehr lange her, da war ich auf einem Straßeneinsatz, so ähnlich wie das, was wir jetzt hatten diese Woche, on the move. Da habe ich mit zwei Männern geredet und dann ging es darum irgendwie, ob man denn Gott quasi, ob man das irgendwie sehen kann, Gott. Und dann habe ich in dem Gespräch gesagt, naja, also Gott hat uns ja ihm ähnlich gemacht. Und deswegen kann man schon ein Stück an uns sehen, wie Gott ist. Und dann fängt er an zu lachen und sagt, so hässlich, wie wir Menschen sind, dann ist Gott ganz schön hässlich. Ja, er hat sich da zum Maßstab gemacht und hat gesagt, naja, gut, wenn ich mich und andere angucke, dann ist das klar, dann ist Gott nicht schön. Dann ist das ganz schön hässlich, was er da gemacht hat. Während meines Studiums hat mir ein Studienkollege eine Bibel geschenkt und ich habe angefangen, was ich noch nie getan hatte bis dahin, in der Bibel zu lesen. Ich habe im Neuen Testament angefangen zu lesen Und hier wird uns ja berichtet, dass Gott beschließt, in Jesus Christus Mensch zu werden und auf die Erde zu kommen. Und ich habe beim Lesen gesehen, wie Jesus und damit eben Gott ist. Wie er mit ganz unterschiedlichen Menschen umgegangen ist. Mit Menschen, die ihm freundlich begegnet sind, mit Leuten, die ihn angegriffen haben, bis dahin, dass sie ihn geschlagen und angespuckt haben. Die ihm zugehört haben oder die ihn unterbrochen haben, die ihn ärgern konnten. Du konntest sehen, wie er damit umging, dass er hungrig war, müde und alles andere auch. Und du konntest auch lesen, was er für richtig und für falsch hält für unser Leben. Was gut und schlecht ist für uns Menschen. Und deswegen ist das ganz einfach so, wenn du wissen möchtest, wie Gott aussieht, dann musst du Jesus anschauen. Dann musst du lesen, wie Jesus auf dieser Welt gelebt hat. Dann kannst du wirklich sehen, wie Gottes Herz ist. Und die Aussagen und Reaktionen von Jesus, die haben mich immer wieder direkt angesprochen. Ja, ich hatte immer wieder das Gefühl, dass Jesus hier eigentlich von mir spricht, wenn ich das gelesen habe. Und mir wurde beim Lesen immer klarer, wie hässlich in Wirklichkeit mein Herz ist, wenn ich es mit dem Herzen von Jesus vergleiche und wie er über diese Welt gegangen ist. Und ich bin mit dieser Erkenntnis nicht alleine. Die Bibel berichtet immer wieder von Menschen, dass sie das festgestellt haben, dass sie diese Erkenntnis hatten. Und ich möchte uns ein Beispiel lesen, König David im Alten Testament, der schreibt im Psalm 51, Vers 12, erschaffe mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist, sagt er. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. David bittet Gott nicht um eine Schönheitsoperation für sein Herz. Er sagt, erschaffe mir ein reines Herz. Das ist eine komplette Bankrotterklärung. Denn er sagt ja damit, mein Herz, Gott, mein Herz, das ist so kaputt, das kann man einfach nicht reparieren. Das ist fertig, da ist rum, das ist ein Totalschaden. Das kann man nicht heilen. Gott, du musst etwas ganz Neues schaffen. Ich brauche keine Reparatur, ich brauche eine Transplantation. Und auch im Neuen Testament finden wir solche Aussagen. Der Apostel Paulus ist da ganz ehrlich. Ja? Also das sagt er nicht in einem Vier-Augen-Gespräch so unter der Hand, als jemand, der eigentlich wirklich auch angesehen war, sondern er schreibt es in einem Brief an eine Gemeinde. Und er sagt im Römer Kapitel 7, Vers 15, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Es klappt einfach nicht. Ich kriege das nicht hin. Und das heißt, dass unser Herz also hässlich ist und damit nicht liebenswert. Und somit ist auch klar, dass Gott keinen Grund hat, uns zu lieben. Es gibt an uns nichts, das liebenswert wäre. Und das ist hart, oder? Das würden wir gerne zurückweisen. Wir würden gerne sagen, ja, aber. Und es gibt ein Ja, aber. Trotzdem liebt uns Gott. Trotzdem, dass das so ist. Eben nicht, weil unser Herz oder weil wir liebenswert wären, sondern weil Gott die Liebe ist. Es ist sein Wesen. Er kann nicht anders, als zu lieben. So wie Gott heilig und gerecht ist, in gleicher Weise ist er Liebe. Und er kann nicht anders, als uns zu lieben. Und Gott redet nicht nur davon, dass er uns liebt, ja, sondern wir bekommen auch immer wieder gesagt, dass Gott es unter Beweis gestellt hat. In Römer 5, Vers 8 lesen wir, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott stirbt für uns, als unser Herz noch hässlich ist. Gott beschließt nicht, uns zu lieben, ab dem Moment, wo unser Herz schön ist, sondern er tut es und beweist seine Liebe zu uns, in dem Moment, wo es eben nichts Liebenswertes an uns gibt. Und der Evangelist Johannes drückt es im Johannesevangelium ähnlich und in gleicher Richtung aus. Er sagt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott ist Liebe und er liebt uns so sehr, dass er Mensch wird, für unsere Schuld, für unsere Sünde und unser hässliches Herz ans Kreuz geht. Denn so wie unsere Herzen sind, können wir nicht mit Gott zusammen sein. Wir werden verloren gehen, so wie wir sind. Wenn ein Mensch durch eine Herztransplantation weiterleben kann, Wenn er also ein neues Herz bekommt, dann nur, weil ein anderer gestorben ist. Weil ein Mensch in Anspruch nimmt, ja sagt, was ihm durch den Tod eines anderen Menschen möglich wird, nur deshalb kann er weiterleben. Ohne das Ja des Empfängers nützt der Tod des Spenders nichts. Wenn du den Tod Jesu am Kreuz für dich in Anspruch nimmst, ist es Gott möglich, dir deine Sünden zu vergeben. Ohne dein Ja kann Gott das nicht. Es ist Gott dann möglich, dir ein neues Herz und neues Leben zu schenken. Und Gott hat bereits Ja zu dir gesagt. Das haben diese Verse vorhin ja deutlich gesagt. Aber es hängt eben alles an deiner Antwort. Wie antwortest du da dazu? Und deswegen lade ich dich ein, Ja zu sagen, dass du dieses Angebot annehmen möchtest, für dein Herz und für dein Leben in Anspruch zu nehmen, was Jesus aus Liebe zu dir getan hat. Und ich lade dich ein, das Gebet, das ich jetzt sprechen werde, mitzubeten und damit Gottes Liebesangebot anzunehmen und Ja zu ihm zu sagen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und mein Herz alles andere als schön ist. Ich brauche deine Vergebung und eine Herzenserneuerung. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und ich bitte dich, mein persönlicher Retter und Herr zu sein und zu bleiben. Danke, dass du mich errettet hast. Amen. Und wenn es jetzt so ist, dass du an deinem Platz dieses Gebet mitgebetet hast, dann bitte ich dich, dass du jetzt nicht einfach dann weggehst, wenn der Gottesdienst zu Ende ist und nach Hause gehst, sondern dass du einfach so mutig bist, hier nach vorne zu kommen. Michaela und Jörg werden hier vorne sein, ich werde noch hier vorne sein. Und wir bitten dich, dass du einfach auf uns zugehst, dass wir kurz miteinander sprechen können, noch bevor du gehst. Danke. Amen.